Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Das gab's noch nie bei Echtgeld TV. 5 Aktien, 9,5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung und dabei haben wir 2 der großen Trillionen-Companies gar nicht mit drin. Aber trotzdem haben wir genug Gesprächsstoff mit Microsoft und Co. nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, Christian, heute mal wirklich riesengroße Unternehmen. Wir sind nur im Megacap, im absoluten Megacap-Bereich jenseits von 500 Milliarden US-Dollar Börsenkapitalisierung unterwegs. Wir beginnen natürlich mit Microsoft, die wir zum letzten Mal vor einem knappen Dreivierteljahr besprochen haben. Am 20.10.2023 war das. Da stand die Aktie noch ein bisschen woanders und kennt ja irgendwie, seitdem dieses ganze Thema AI aufgekommen ist, weiterhin nur eigentlich eine Richtung.
Ja, also vor einem Jahr war sie deutlich niedriger, denn in 12 Monaten ist sie um 37% gestiegen auf jetzt aktuell, wo wir sprechen, um die $450. Und also ich bin ja selber Microsoft-Aktionär. Und wenn es darum geht, was soll ich zu der Firma sagen, kann ich es ganz kurz machen. So wie die Älteren werden sich erinnern, dass früher Manfred Wolke, der legendäre Trainer unseres Box-Gentlemans Henry Maske, zu sagen pflegte, ganz ruhig, es läuft. Funktioniert doch alles. Bei Microsoft, das Unternehmen hatte sich, als das Cloud-Thema kam, neu erfunden und hat es eben dabei nicht bewenden lassen, sondern ist jetzt auch in der nächsten Welle ganz vorn dabei. Nicht zuletzt durch die Partnerschaft mit OpenAI, die ja begleitet wird von immensen Investitionen, nicht nur in das Unternehmen OpenAI, sondern auch in Sachanlagen, nicht zuletzt in Rechenzentren mit angeschlossener Energieversorgung, damit auch dann in Chips von Nvidia, einer der größten Kunden sicherlich. Und das ist für Microsoft-Aktionäre in gewisser Hinsicht auch eine Zeitenwende. Wenn wir uns einfach mal die Relation anschauen zwischen dem Cashflow, der aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet wird, und dem, was dann in Sachanlagen investiert wird, dem sogenannten CapEx, dann sehen wir hier 39,5 Milliarden Dollar CapEx in den letzten 4 Quartalen gegenübergestellt einem Cashflow aus dem operativen Geschäft von 110 Milliarden. Also das ist alles sehr, sehr entspannt gedeckt. Da bleibt noch genügend für Dividende, genügend für Aktienrückkäufe, ohne dass das finanziell auf Kante genäht wird. Aber das macht immerhin eine Quote von 36% des operativen Cashflows, den man da reinvestiert in CapEx. Und diese Quote lag früher, 2016, 2020, so bei 25%. Da merkt man schon, AI ist eine riesige Verheißung, aber momentan vor allem mal ein Thema für gigantische Investitionen.
Ja, gigantische Investitionen, aber auch weiterhin gigantisches Wachstum, was eben da ist. Und in den letzten 10 Jahren war es bei Microsoft so, dass die Umsätze um 10,5% pro Jahr in etwa zugelegt haben. Und wenn man sich den Zeitraum von 21 bis 26, bis dahin reichen die Analystenschätzungen, und das zieht sich im Übrigen auch heute komplett durch die Sendung, sich anschaut, dann gibt es für diesen 5-Jahres-Zeitraum ein 13,8%iges Wachstum, was prognostiziert wird. Beginnend mit 21, wo ja schon die 22- und 23er-Daten feststehen, aber für noch erwartete Werte für das Jahr 24, was ja im Grunde genommen in diesen Tagen endet. Das Geschäftsjahr von Microsoft endet im Juni. Also da kriegen wir dann quasi schon die wirklich in 24er Zahlen sehr, sehr früh. Aber hier erwartet bis 26 ein 13,8%iges Umsatz und auch ein 14%iges Gewinnwachstum. Das ist ohne jeden Zweifel sehr beeindruckend. Aber beeindruckend ist eben auch was anderes. Und zwar auch im historischen Vergleich bei dem Unternehmen. Natürlich ist es die Bewertung. 39er KGV im Moment, wenn man das 2026er KGV, also das, was dann eben an Gewinnen erwartet wird, mit dem aktuellen Kurs ins Verhältnis setzt, dann kommt man auf 29. Bei dem erwarteten Wachstum und einem solchen KGV würde ich im Moment nicht im Traum auf die Idee kommen, diese Aktie entweder zu kaufen oder in einem Sparplan zu besparen. Aber wir hatten das schon diverse Male. Es gibt eben ein Thema, und das wird sich auch durch diese Sendung ziehen, Artificial Intelligence. An verschiedenen Stellen wird es immer wieder vorkommen, auch wegen Konkurrenten von den Unternehmen, die wir hier auch noch besprechen. Es ist simpel und ergreifend nicht wirklich auszuschließen, dass Microsoft auch diese bisherigen Gewinnschätzungen auch nochmal deutlich torpediert und auf einmal in eine ganz andere Dimension heranwächst. Wir hatten das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es in der letzten Sendung dazu auch war, schon mal in den Raum gestellt, dass es natürlich sehr, sehr schnell passieren kann, dass mit AI und mit dem Copilot und mit anderen Produkten, die da noch kommen, Produkte aufgerüstet werden. Und dann sind Umsatzsprünge aus dem Office-Bereich relativ schnell in drastischer Form möglich, weil in dem Moment, wo es deutliche Produktivitätsgewinne gibt, da ist man auch bereit, seine Software-Spendings auf der monatlichen Ebene um 50% zu erhöhen, zu verdoppeln, vielleicht sogar zu verdreifachen, wenn man eben einen entsprechenden Output bekommt. Wenn auf einmal das, was Lars Thomsen als das Ende der Dummheit seit etwa 5 Jahren postuliert, durch solche Produkte umsetzbar ist, dass man nämlich wirklich vernünftige Assistenten hat. Und deswegen, so sehr ich mich gegen einen Kauf sträube, so sehr würde ich, wenn ich sie denn hätte, und das ist eine der Aktien, die mir in der Tat immer zu teuer war, und das kann dann eben auch mal nicht so schön laufen, insbesondere bei einer Multiple Expansion, ich würde sie aber, wenn ich sie hätte, garantiert nicht verkaufen, vielleicht mal die Position so ein bisschen anpassen, aber ganz verschwinden würde sie aus einem Depot und sollte sie aus einem Depot aus meiner Sicht nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, Christian, du bleibst da auch sehr entspannt und guckst da einfach mal, wie das so weitergeht.
Ja, du hast mir ja jetzt schon alle Worte aus dem Mund genommen, die ich so eigentlich vorbereitet hätte zu deiner Aussage bezüglich der Bewertung und diesen KGV. Ich finde das auch lustig, dass es dann hier diese Argumentation gibt mit Gewinnen im Jahr 2026. Ja, ich meine, wir haben jetzt 2024, wir wissen gar nicht, was sich die nächsten 2 Jahre überhaupt tut. Wir wissen nicht, wie sich das die nächsten 5 Jahre entwickelt. Wir haben bei solchen großen Umbrüchen technologischer Art jetzt auch, wie wir es gerade bei KI erleben, das war das Ähnliche auch beim Internet selbst, immer wieder die Geschichte, es wird vielleicht zu früh zu viel Potenzial für die Zukunft gesehen, was zu schnell abgerufen wird. Also man überschätzt die Geschwindigkeit von Entwicklung, aber man unterschätzt die Vehemenz. Ne, vielleicht ist das gar nicht alles in 2 Jahren, sondern es gibt dann irgendwie diese Enttäuschung. Aber in 5 Jahren ist das alles auf einem ganz anderen Niveau, was den Einsatz von KI beispielsweise in den Office-Paketen, in der Bing-Suche oder im Social Network, LinkedIn, das wollen wir da nicht vergessen, eine kleine, aber sehr expansive Business-Einheit bei Microsoft angeht. Und insofern, wer bin ich denn, dass ich mir anmaße, das jetzt in irgendeiner Form technologisch einzuschätzen oder gar zu timen? Ne? Ich habe es ja gesagt, ganz ruhig, es läuft. Warum sollte ich meine Microsoft verkaufen? Die Aktie hat sich sehr, sehr erfreulich entwickelt und ich bin absolut happy damit, wie das Unternehmen hier agiert. Diese hohen Investitionen, über die ich eben gesprochen habe, die werden wahrscheinlich ja auch nicht Jahr für Jahr in dieser Form kommen, beziehungsweise erst dann, auch sich verstetigen, wenn da entsprechende Umsätze dagegen stehen. Wir haben bei Microsoft Management, was in den letzten Jahren bewiesen hat, dass man mit Augenmaß daran geht, dass man nicht einfach so die Kohle herausknallt. Und insofern, ja klar, halte ich meine Microsoft-Aktien und ich würde dir auch widersprechen, was jetzt einen Sparplan angeht. Also wenn jemand meint, dass man diese Aktie besparen muss und hat das vor einem Jahr meinetwegen angefangen, gibt es für mich heute keine Änderung daran, vorausgesetzt, das passt alles insgesamt im Depotkontext, das können wir nicht beurteilen. Da kann man auch den Sparplan durchziehen, denn nur, dass eine Aktie gestiegen ist, kann ja nicht heißen, dass sie nicht weiter steigt, sondern ganz im Gegenteil, das Unternehmen ist auf dem richtigen Weg und wenn man es schafft, da vielleicht schon schneller auch Ertragsperspektiven drunter zu legen, dann kann auch das KGV ein anderes werden. Und darüber hinaus sollte man nicht vergessen, so viele Aktien, mit denen man KI so zielgerichtet spielen kann wie mit Microsoft, gibt's jetzt in dieser Skalierung auch nicht. Und auch davon profitiert Microsoft natürlich. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, weil es mal ursprünglich mein Trigger war, Microsoft-Aktien zu kaufen, und zwar als allererste von den Aktien, die man heute so als Mag 7 bezeichnet, nämlich Dividende. Wir haben es hier zu tun mit einem Dividend Aristocrat in the Making. Zwei Jahrzehnte haben sie schon, das andere halbe kommt auch noch und dann sind sie Dividenden-Aristokrat. Aber sie zahlen eben nicht nur Dividende, sondern es gibt dazu auch noch Aktienrückkäufe, 18 Milliarden in den letzten 4 Quartalen. Allerdings hat sich die Anzahl der Aktien trotz der immensen Aktienrückkäufe über die letzten 10 Jahre nur um 10% reduziert. Wir haben also hier nicht diesen Share Cannibal wie bei Apple, die sich sukzessive selber fressen. Es landet also viel auch bei den Mitarbeitern und bei der Finanzstruktur. Es ist auch ganz interessant bei Microsoft. Es ist nicht mehr das Unternehmen, was das quasi Bankgeschäft mit angeschlossener Software hat, sondern wir hatten das mal erwähnt, dass sie zeitweise tatsächlich mehr Zinseinnahmen als Zinsausgaben hatten. Das ist nun vorbei. In den letzten beiden Quartalen haben sie jeweils ein negatives Zinsergebnis von 180 Millionen gehabt. Das sind natürlich in der Skalierung Peanuts, aber es zeigt halt, Microsoft ist insgesamt absolut solide finanziert, aber es ist momentan nicht mehr die Firma, die noch den Zusatzpush auf der Zinsseite macht. Aber von der Sorte haben wir ja noch ein paar andere.
Ja, und kleiner Nachtrag noch zum Sparauftrag. Also Mann und auch Frau kann das natürlich machen. Ich würde es trotzdem nicht machen. Ich würde mir andere Werte in einen Sparplan reinpacken, die ein bisschen preiswerter sind und bei einer Microsoft darauf warten, dass das vielleicht auch irgendwann mal wieder passiert. Und im KI-Bereich kommen wir ja noch auf ein paar Unternehmen.
Da ist ja immer so die Sache, macht man das dann wirklich, wenn man sagt, ach, also ich will, dass die dann preiswerter wird, ja? Warum wird sie preiswerter? Vielleicht, wenn man plötzlich irgendwie die Zukunft anders einschätzt. Und dann steht sie dann bei 350 oder steht sie bei 300 und ist dann gewährleistet, dass man dann auch wirklich kauft. Das muss man dann auch machen. Und da muss ich angesichts der langfristigen Perspektiven sagen, ist der Sparplan diese stupide, regelmäßige, monatliche Ausführung für denjenigen, der die Aktie haben will, doch eine sehr, sehr gute Basisversorgung. Da überlistet man sich selbst einfach. Denn wenn sie dann bei 300 ist, ne, dann heißt natürlich, also vielleicht läuft das mit den Wachstumsaktien doch nicht mehr. Jetzt muss man da nochmal schauen. Und naja, vielleicht hat Microsoft sich auch ein bisschen übernommen und zu viel investiert und bis sich das alles amortisiert. Naja, warten wir doch lieber mal, bis es auf 250 geht. Und dann geht es auf 250 und man wartet. Mein Gott, naja, jetzt wenn sie auf 250 gefallen sind, dann fallen sie auch noch auf 200 oder auf 150. Und nee, also für die Basisversorgung, für den Positionsaufbau finde ich den Sparplan auch und gerade bei einer Microsoft für eine gute Sache.
Und da bleibt es dabei, da unterscheiden wir uns, was unsere Meinung angeht. Ich kaufe bestimmte Titel auch im Sparplan dann ab einem bestimmten Preis eben nicht mehr und warte, bis sie runterkommen. Und dass man sowas machen kann, nachdem wir jetzt das erste Unternehmen mit 3,3 Billionen US-Dollar besprochen haben und ein weiteres Unternehmen, was in ähnlichen Dimensionen bewertet ist, nämlich mit 3,2 Billionen US-Dollar, heute hier nicht stattfindet, nämlich die Apple, da kann ich beispielsweise gleich darauf abheben, dass man das entweder mit seinen Positionen oder auch mit seinen Sparplänen so machen kann. Ich hatte eine relativ große Apple-Position, habe mich dann schon vor etwas längerer Zeit von einem Teil dieser Positionen getrennt um in der Tat auch auf eine andere Aktie, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht oder aus meiner Sicht zu niedrig hatte, aufzuspringen. Diese Aktie ist heute mit 2,2 Billionen US-Dollar Börsenwert ausgestattet und hört auf den schönen Namen Alphabet. Das ist ein Unternehmen, was wir hier schon diverse Male besprochen hatten, aber zu unserem eigenen Erstaunen dann festgestellt haben, dass wir dieses Unternehmen das letzte Mal auch Ende 22 besprochen haben. Also wirklich schon eine ganze Weile her, und von daher lohnt es sich auch mal wieder, nicht so sehr darauf nicht so sehr auf alle Einzelteile einzugehen, nicht so sehr darauf dann wieder zu sprechen zu kommen, was es da dann alles gibt. Aber es lohnt sich, darauf einzugehen, dass es da eine ganze Menge gibt, neben dem klassischen Suchmaschinengeschäft, was in der Tochter Google betrieben wird. Es gibt aber noch eine zweite, sehr, sehr große Suchmaschine. Und möglicherweise, wenn ihr das Video seht, na, dann seid ihr nicht nur möglicherweise, sondern seid ihr ziemlich sicher genau da drauf, auf dieser zweiten Suchmaschine. Das ist YouTube, die eben auch mit dazugehört. Und YouTube ist beispielsweise ein Unternehmen, was in den USA gerade dabei ist, ein relevanter, ernsthafter TV-Kanal, was die Nutzungszeit anbelangt, zu werden. Da ist nur noch Disney mit 11,5% Nutzungszeit prozentual vor ihnen. YouTube liegt mittlerweile bei 10% und ist der zweitwichtigste Einzelbetreiber in diesem Bereich. Aber zurück zur Aktie, denn wir kommen sicherlich noch auf so ein paar andere dieser Bets, die im Namen Alphabet ja auch schon drin stecken. Wo wir noch drauf eingehen. Ich will ganz zum Start erstmal die Rahmendaten neben den 2,2 Trillion Dollar, also 2,2 Billionen Dollar abstecken. Wir haben hier ein Unternehmen mit einem Ist-KGV von 27, mit wieder einem 26er KGV, was erwartet wird bei 18, also wo wir eine andere Geschichte mit drin haben, und wo ein Umsatzwachstum bis 26 im 5-Jahres-Zeitraum bis 26 von 10,4 und ein EPS-Wachstum von 15,4% erwartet wird. Beide Werte liegen damit unterhalb derer, wie das Unternehmen in den letzten 10 Jahren gewachsen ist. Da waren es jeweils so um die 20%. Und was im Moment bei Alphabet so los ist, ist natürlich auch an den verschiedenen Stellen des Unternehmens, Christian, dass es hier um Wachstumspotenzial an verschiedenen Punkten, ob nun Suchmaschine, ob nun Algorithmen, ob nun Fahrtechnologien durch künstliche Intelligenz liegt. Und auch hier das Cloud-Geschäft schon ganz ordentlich gelaufen ist. Wobei eine große Herausforderung, gerade zu der eben besprochenen Microsoft-Aktie, natürlich hier bleibt. Es gibt einen sehr, sehr hohen Umsatz- und auch Ergebnisklumpen aus dem Suchgeschäft. Und das ist ja das, wo sich Microsoft auch so ein bisschen anschickt, mit ChatGPT stärker zu werden und damit in der Tat auch ein Risiko darstellt, was ein Stück weit schon mal diese niedrigere Bewertung auch erklärt. Wie ist aktuell deine View auf dieses Unternehmen?
Ja, also zunächst müssen wir ja mal sagen, die Zahlen, vor denen man ja bisweilen so ein bisschen Befürchtung hat, dass sie vielleicht doch nicht so gut ausfallen können, haben alle Unkenrufe Lügen gestraft. Die waren ja zuletzt auf allen Ebenen eigentlich über den Erwartungen, obwohl die Erwartungen gar nicht so schlecht waren. Auch bei der Suchmaschine, dann du hast YouTube erwähnt, wir reden hier immerhin über so einen annualisierten Umsatz von 8 Milliarden Dollar. Ne? Netflix ist auch nur in Anführungszeichen bei 9,4 Milliarden Dollar, also durchaus in Schlagweite. Und naja, diese Other Bets mit Waymo, darüber haben wir hier oft genug gesprochen, da würde ich mir halt mal wünschen, dass sich auch das irgendwie in Zahlen niederschlägt. Da haben wir im ersten Quartal für alle Other Bets zusammen, da ist ja neben dem autonomen Fahren auch noch einiges im Gesundheits- und Haustechnikbereich drin. Ja, was haben wir gesehen? Eine 500 Millionen Umsatz, das sind eben 72% mehr als im ersten Quartal letzten Jahres, aber es ist eben nach wie vor mit 1 Milliarde Verlust, und das ist am Ende, wenn man sich die Zahlen von Alphabet anschaut, eine Rundungsdifferenz. Ich glaube, den wesentlichen Unterschied zu Microsoft hast du teilweise angesprochen, was jetzt sicherlich der Vorteil von Microsoft zusätzlich zu ChatGPT ist. Also Google Alphabet hat ja nun auch mit Genesis eine eigene KI und ich will mir jetzt nicht anmaßen, welche besser ist. Aber Microsoft hat halt den Vorteil, dass sie mit sehr, sehr vielen Millionen und Abermillionen Kunden bereits einen Billing-Prozess haben, weil die irgendwie ein Abo für dieses Office-Paket haben. Wo man dann auch dran drehen kann mit Zusatzfeatures. Die Suchmaschine Google, das Herz des Unternehmens, lebt halt vom Brand und von der Gewöhnung. Und wenn diese Gewöhnung mal durch andere Features auf anderen Plattformen, andere Mechanismen nachlassen sollte, dann wird es schwierig, da zu kontern. Insofern ist das auch ein Investment in die Fähigkeit von Alphabet, dieses Herz des Internet so attraktiv zu halten, dass die Gewöhnung bleibt. Ich kann nicht einschätzen, ob es ihnen gelingt, aber ich sehe momentan auch nicht die großen Warnsignale, warum es ihnen nicht gelingen sollte. Und bis jetzt KI das komplette Internet in Anführungszeichen auch von der Suche her übernimmt, da wird Alphabet noch eine ganze Menge dreistelliger Millionen Cashflows einfahren und an diesen Cashflows bin ich gerne beteiligt. Das ist für mich jetzt der Umstand, dass es eine günstigere Bewertung hat als Microsoft nicht. Der Trigger, oh, da muss man jetzt sofort rein. Aber das Unternehmen, um das es ja mal so 3-4 Quartale irgendwie so ein bisschen ruhiger geworden ist, scheint insgesamt wieder in der Spur. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass so es nicht mehr so ist wie vor 5 Jahren, dass Alphabet unbedingt für alle super Absolventen im Technologiebereich jetzt die erste Sehnsuchtsadresse ist, sondern da gibt's wohl inzwischen auch eine stärkere Konkurrenz um die besten Talente. Und das kann natürlich dann auch die Kostenseite von Alphabet beeinflussen, weil man nämlich entweder den Top-Leuten mehr zahlen muss oder weil man hinterher deren Firmen kaufen muss.
Ja, und ansonsten ist es so, dass die schon angesprochene Tochter Waymo, die wir unter Beteiligungsgesichtspunkten und unter Private oder nicht Private, sondern unter Public Placement Gesichtspunkten auch schon angesprochen hatten, eben da weiter fleißig arbeitet, weiter da tätig ist, Gebiete, in denen die autonomen Taxi-Services laufen, zu vergrößern. In Phoenix, jetzt mittlerweile auf einer Fläche, die fast so groß ist wie Berlin. Ein bisschen geringer besiedelt, zugegebenermaßen. Und inzwischen sind sie in 4 Städten aktiv und von daher scheint das jetzt zumindest so ein bisschen Traktion zu bekommen. Aber es hat sich eben in den letzten Jahren auch gezeigt, dass es offensichtlich doch deutlich komplexer ist, diese ganzen Rechenmodelle oberhalb der 95, der 98, der 99, der 99,5 und auch der 99,9% Fehlerfreiheit so hinzubekommen, dass man bezogen auf die vielen Millionen gefahrenen Kilometer dann trotzdem nicht in Situationen kommt, dass die KI auf einmal ein ernstzunehmender Unfallgegner und ein ernstzunehmender Verantwortlicher für Todesfälle im Straßenverkehr wird. Denn das würde sehr, sehr schnell Vertrauen trüben und Vertrauen auch wieder abschaffen. Aber hier, hier ist es einfach so, dass wir ein bewertungstechnisch deutlich günstiges Unternehmen haben. Und jetzt, also mich würde es ja interessieren, wie würdest du da, wenn du persönlich noch keine Alphabet-Aktien hättest und vielleicht auf so einer Position, wie du sie im Moment hast, wie deine Microsoft-Position, die beispielsweise 100, vielleicht auch mehr als 100% im Plus ist. Ich vermute, das ist mehr als 100%.
Das ist deutlich mehr, ja.
Würdest du da vielleicht auch mal erwägen, einen Teil dieser Position zu verkaufen, um eine solche Position dann in Alphabet oder in der nächsten A-Aktie, die ja gleich noch kommt, aufzubauen? Oder würdest du sagen, nö, das würdest du dann langsam machen? Weil also für mich wäre im Moment so der Punkt, wenn ich Microsoft hätte, aber keine Alphabet, da würde ich wahrscheinlich ein Viertel von nehmen und einfach mal umswitchen.
Nö, sehe ich nicht. Weil warum soll ich erstmal die Substanz, die ich mit Microsoft aufgebaut habe, das ist ja jetzt nicht völlig überteuert, zur 26,375 plus Kirche an Herrn Lindner vom Gewinn abgeben und dann da irgendwo bei Alpha. Ja, weil der sich freut, ja. Aber vielleicht möchte ich gar nicht, dass Herr Lindner sich freut. Vielleicht hat er sich das gar nicht verdient, dass man sich freut, wenn man ständig von irgendwie Bürokratieabbau faselt und dann Gesetze aus der EU mit umsetzt, was jetzt da kommt, was man im Spiegel lesen konnte über diese ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung, auch für mittlere Unternehmen. Also da muss ich sagen, da ist mir relativ egal, ob Herr Lindner sich freut, soll entsprechende Politik machen und soll das Volk erfreuen. Das wäre ja eher sein Job. Und da ist er, glaube ich, momentan, wie viele in dieser Regierung, sehr, sehr weit von entfernt. Nein, also das würde ich nicht, sondern die Microsoft würde ich dann unangetastet lassen. Und wenn man sagt, na, man will aber jetzt Alphabet, man hat jetzt keine Patte. Also ich glaube auch nicht, dass es hier jetzt so eine Geschichte ist. Boah, also wenn man da jetzt nicht reingeht, dann läuft die aber komplett weg. Nö, auch da würde ich sagen, da kann man doch dann dazu einen Sparplan machen und so eine Position aufbauen. Man muss ja auch mal sagen, wenn wir über alles Mögliche reden, Suchmaschine wird vielleicht disruptiert. Durch wen denn? Ja, also ich weiß nicht, ob jetzt irgendein Startup an der Börse ist, in halbwegs ordentlicher, seriöser Skalierung, an dem ich mich beteiligen kann, was da wirklich eine valide Perspektive bietet und nicht nur ein Traum oder eine Utopie. Da wäre es halt aus meiner Sicht wirklich Microsoft. Oder ansonsten kann man ja auch mal davon ausgehen, dass auch Alphabet auf diese Herausforderung am Ende tatsächlich eine Antwort finden will. Und insofern würde ich es mir auch da nicht so kompliziert machen. Du hast ja bisweilen auch mal den logarithmischen Chart eingeblendet und da sieht man ja schön, also ich bin sicherlich alles andere als ein Charttechniker, aber das ist ein schöner, stabiler Aufwärtstrend, der operativen Entwicklung des Unternehmens entspricht. Da gibt's halt irgendwann auch mal entsprechende Rücksetzer. Wenn man den Mut hat, die zu nutzen, dann kann man das machen. Und ansonsten ein kontinuierlicher Positionsaufbau. Ja, bitte, warum denn nicht?
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv 3 Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code echtgeld20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Der Aktienkurs von 185 US-Dollar sorgt dafür, dass bezogen auf den aktuell erwirtschafteten Gewinn das KGV 52 beträgt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr krasse Bewertung auf der einen Seite. Aber erstens haben wir bei Amazon dieses traditionelle Thema, dass die Aktie in der Tat permanent durch extrem hohe Investitionen, und da kommen wir auch gleich noch drauf, die Gewinne stärker reduziert, als es andere Unternehmen tun, die im Wesentlichen im Softwarebereich, im Technologiebereich dort tätig sind. Und an anderen Stellen kommt eine Amazon trotz dieser hohen Investitionen auch in Lagerstätten sehr, sehr gut hinterher, wenn wir uns Cloud-Services, die über AWS bereitgestellt werden, anschauen. Und wenn wir uns ein nahezu kostenlos betreibbares Geschäft wie die Werbeumsätze angucken, wo im Verhältnis zu den im letzten Quartal 12 Milliarden US-Dollar erzielten Umsatz eben relativ wenige Kosten stehen und vor allen Dingen sehr, sehr hohe Deckungsbeiträge. Und sowohl Werbung als auch AWS-Umsätze wachsen margenstark und wachsen auch per se sehr stark. Und das soll dafür sorgen, um wieder auch bei dem dritten hier besprochenen Titel in dieser 9,5 Billionen Sendung auch hier das 2026er KGV mal in den Raum zu stellen, das dazu führen, dass bis zu diesem Jahr ein Kursgewinnverhältnis von nur noch 25 dasteht, wo man dann also schon sieht, also da wird gewinnmäßig noch einiges erwartet. Und das stimmt auch insofern, als das wieder auf diesen 5-Jahres-Zeitraum 21 bis 26. 26 endet hier mal ganz konventionell im Dezember. Eine Umsatzsteigerungserwartung von 11% pro Jahr angelegt wird. Und beim Gewinn ist diese Steigerungsrate dann eben nicht 10, nicht 15 und auch nicht 20, sondern 30%. Also hier wird Amazon sehr, sehr viel Gewinnsteigerung zugetraut. Und naja, wenn das so gelingt, dann sind es eben im Dezember 26 auszuweisende, also irgendwann im Januar, Februar 2027 auszuweisende $7,38, die eben diesem Aktienkurs gegenüberstehen. Und damit bin ich bei einem zweiten Wert, den ich neben der Alphabet eben bei mir auch im Depot habe, mit dem ich mich nach wie vor sehr wohlfühle, weil ich an das in der Tat in Nuancen noch deutlich wachstumsstärkere Geschäft hier glaube und eben hier auch eine günstigere Bewertung bei stärkerem Gewinnwachstum vorfinde, als bei der ganz zu Beginn dieser Komplettsendung angesprochenen Microsoft-Aktie. Von daher ist es für mich eben weiterhin eine Aktie, auch die, wenn ich sie im Sparauftrag hätte, habe ich nicht, die ich da weiterlaufen lassen würden, weil Wachstum bei AWS läuft, Werbeeinnahmen laufen sehr gut. Und auch wenn man die Kapitalausgaben gerade erhöht, ist es ein Unternehmen, was aus meiner Sicht brillant aufgestellt ist.
Ja, bei der Amazon habe ich irgendwie in den letzten Jahren so etwas den Eindruck, da ist so der Lack ab. Ja, ich erinnere mich noch ganz gut, so 2016, 2017, 2018, da war dieses Thema Death by Amazon riesig präsent. Man hatte immer Angst, dass Amazon in den Bereich hineingeht und dann sind alle Unternehmen, die traditionell dort schon seit Jahrzehnten aktiv sind, in 0,nix disruptiert. Ich glaube, da sind Märkte inzwischen deutlich rationaler geworden. Man übertreibt nicht mehr so schnell und man extrapoliert auch dieses Wachstum von Amazon nicht mehr so. Ist auch ein bisschen visibel am Kurs. Das ist ja jetzt keine Aktie, die wie etwa eine Microsoft deutlich über den Hochs von vor der Zinswende notiert. Eine Aktie, die auch dann im Jahr 2021 nach diesem großen Corona-Sprung sich erstmal schwer getan hat, weiter zu steigen. Jetzt so gerade eben sich anschickt, da so bei unter $200 vielleicht doch mal drüber zu kommen. Die hängen so ein bisschen, weil Profitabilität von AWS, Profitabilität von Advertising, Subscription-Umsätze, Amazon Prime, $41 Milliarden entspricht dem Free Cashflow. Alles eine tolle Sache, aber dagegen hängt halt dieser riesige Umsatzmoloch namens E-Commerce und da steckt halt immer das Fragezeichen, ist das überhaupt dann irgendwie profitabel? Wie entwickelt sich das da weiter? Ist man da nicht doch irgendwo Angriffen ausgesetzt? Insofern, naja, da ist so ein bisschen der Glanz ab, heißt jetzt für mich nicht, dass ich die Aktie, die bei mir deutlich geringer gewichtet ist als eine Microsoft oder eine Alphabet, verkaufen würde. Das liegt übrigens einfach daran, weil sie sich nicht so gut entwickelt hat wie die anderen beiden. Aber da ist zumindest so ein Fragezeichen dahinter. Und ein Fragezeichen haben wir ja auch vor 2 Monaten gehabt, als Alphabet und Meta sich entschieden haben, jetzt endlich mal Dividende zu zahlen. Da war die Frage, na und was macht Amazon? Wollen die jetzt auch mal anfangen mit Dividenden? Wäre doch eigentlich logisch, weil sie sind der einzige Nichtzahler unter den 5 Big Tech Companies, über die wir heute sprechen. Aber das ist völlig logisch, dass Amazon das nicht gemacht hat, denn in dem Stage Dividende zu zahlen sind sie gar nicht. Sie kaufen ja nicht einmal Aktien zurück. Eigentlich kauft jede Tech-Firma Aktien zurück, aber die einzige Transaktion von Amazon in eigenen Aktien waren 6 Milliarden Rückkauf im Jahre 2022. Ansonsten in 10 Jahren gar nichts. Sie investieren volle Kanne in das eigene Geschäft und das eben auch mehr als beispielsweise eine Microsoft, nur um auch das mal mit derselben Art von Zahlen zu belegen, wie ich das eben schon ausgeführt hatte. Traditionell sehen wir bei Amazon so um die 45% vom Cashflow of Operations, der dann in Sachanlageninvestitionen in CapEx geht. Aber aktuell sind das eben 53 Milliarden Investitionen bei 100 Milliarden Dollar Cashflow from Operations. Und das heißt, wir sind bei 53 und keine andere Firma, über die wir hier sprechen, tätigt so hohe Investitionen. Und wenn du so viel ins Geschäft investierst, dann ist klar, dann müssen die Aktionäre, bis sie in Form von Aktienrückkäufen oder eben in Form von geldgewordener Souveränität, also Dividende, mal etwas zurückkriegen, noch ein bisschen warten und sich einzig und allein auf den Kurs fokussieren.
Ja, aber das macht ja auch nichts. Also wenn man sich mal auf den Kurs fokussiert, wir haben hier einen total langweilig erscheinenden Chart, wegen dem es sich übrigens unbedingt lohnt, wieder mal rechts ranzufahren. Aber der beginnt eben links unten bei 4 und endet da oben irgendwo so zwischen 128 und 256. Achso, er endet logischerweise bei 185, weil das ja der aktuelle Kurs ist. Also von daher, das ist schon mal eine spektakuläre Geschichte, die man hinter einem logarithmischen Chart eben von der Brutalität der Performance eben ganz gut verstecken kann. Also von daher, bei dem Unternehmen ist für mich überhaupt nicht der Lack ab. Wie du es da gerade gesagt hast, also da habe ich eine in der Tat andere Ansicht.
Ich habe ja nur gesagt, in der Wahrnehmung der Börse, und wir haben ja jetzt nicht nur Charts von 2008 bis 2024, sondern man kann sich die Amazon ja auch mal seit 2020 anschauen. Und da sieht man, sie tun sich da schon ein bisschen schwerer. Ja, sie haben einen deutlichen Rückgang gehabt, auch wie alle Tech-Werte, von über 180 auf zeitweise 80 von 22 bis Anfang 23. Das sind mehr als 50% Drawdown. Und der wurde inzwischen aufgeholt, Punkt. Aber eben nicht substanziell mehr. Und auch davor, ne? Also von Juli 2020 bis Anfang 22, da gab es Schwankungen, einen relativ engen Band so von $30, umgerechnet auf die jetzige Aktienskalierung. Aber das war's dann auch. Die Aktie entwickelt sich halt, wenn man auch dann in die Historie guckt, gerne in Schüben. Und wenn dann so ein Schub kommt nach oben, dann muss man halt dabei sein. Und wer davon ausgeht, dass ein solcher Schub durchaus wahrscheinlicher ist, als dass es nach unten schiebt, dann hat man diese Aktie ganz einfach im Depot. Und ich wollte nur mal sagen, also es ging um die Wahrnehmung der Börse und ich glaube auch ein bisschen um die Wahrnehmung des Regulators. Erinnerst du dich, wie häufig wir darüber gesprochen haben, dass Amazon nicht mehr 5 Jahre überlebt, sondern sich aufspaltet? Auch das ist momentan, glaube ich, nicht das Fokusthema beim Regulator. Da stehen andere Unternehmen ein bisschen mehr im Brennpunkt.
Ja, also nur bevor jetzt jemand denkt nach dem Motto, wir haben das Überleben von Amazon in Zweifel gesagt, nee. Also wir haben nur gesagt, in dieser Struktur könnte es nicht so richtig zukunftssicher sein, weil der von Christian angesprochene Regulator möglicherweise irgendwann mal sagt, dieser Klumpen ist mir zu groß. Aber da es mittlerweile so viele Klumpen an der Börse gibt, neben der Amazon ja auch noch die Alphabet, wo wir uns, glaube ich, beide, Christian, auch mal wünschen würde, dass da mal ein bisschen zerklüftet wird und vielleicht wirklich mal der ein oder andere Börsengang so stattfindet, wie man sich bei einem Beteiligungsunternehmen eigentlich wünschen könnte. Und auch bei einer Microsoft man ja quasi einen Riesenklumpen hat, hat man hier eben eine Situation, dass schon verschiedentlich aufteilbare Business Units im Grunde genommen auch separierbar erscheinen. So ganz locker wird es dann natürlich nicht, aber sie erscheinen zumindest aufklappbar. Und von daher sage ich aus meiner Position, bei einem starken Gewinnwachstum, bei einem PI für 26 von 25, ist da für mich nicht Luck up, sondern möglicherweise noch ein bisschen Luck anzubringen. Und auf eins muss ich auch noch eingehen. Die Aktienrückkäufe, die du hier angesprochen hast, nach dem Motto, sie geben keine Dividende und sie geben nicht mal Geld für Aktienrückkäufe aus, das ist etwas, wo ich eigentlich applaudierend daneben stehe. Du hast die 22 angegeben. Wann ist der Kurs in die Grütze gegangen? Genau in 22. Wann ist er richtig unter Wasser gewesen? In 22. Was macht eine Apple? Was macht eine Microsoft? Die schmeißen Geld bei Bewertungen auf den Markt, wo die Aktie bei 35 und 38 steht. Ich habe volles Verständnis dafür, wenn die Kohle wie es Microsoft ja beispielsweise mit der Activision Blizzard-Übernahme gemacht hat, wenn die sich ein 20er KGV einkaufen, das in den Konzern rein integrieren, was dann auf einmal mit einem 35 oder in Microsofts Fall mit einem 38er KGV ist, bewertet wird, das finde ich super. Aber ohne Witz, also auf der Ebene, die wir hier erreicht haben, bei diesen Unternehmen, das wir besprochen haben, Microsoft, das wir heute nicht besprechen, aber vielfach besprochen haben, Apple, da Aktien zurückzukaufen, ist ein absolutes Unding. Und wenn Amazon sich auf der Bewertung, die sie eben haben, daran nicht beteiligt, sondern ihre Kohle wirklich in Aussicht des Managements zukunftsfähige Geschäftsmodelle steckt, dann stehe ich in der Tat daneben und sage, so möchte ich es haben.
Ich hab's ja nur erwähnt. Entschuldige, wenn ich dich da in irgendeiner Form getriggert habe. Es gibt Unternehmen, die einfach eine unterschiedliche Kapitalallokation machen bei Amazon. Sieht das Management einfach die Chancen, dass man die Kapitalallokation noch komplett auf das eigene Geschäftsmodell fokussiert? Das sehen andere Unternehmen anders und es ist ja auch gut so, dass nicht jedes Unternehmen gleich ist. Deswegen kann man dort entsprechend diversifizieren. Und systematische Aktienrückkäufe zu jedem Kurs sind ja auch dann nicht schlecht, wenn der Kurs insgesamt komplett steigt. Ja, also wenn du den berühmten Luro-Chart von links unten nach rechts oben hast, da nehmen wir Beispiele wie etwa eine AutoZone, so ja wahrscheinlich das Paradebeispiel für das, was Charlie Munger Share Cannibal nannte. Und da ist es dann einfach auch ein Commitment, regelmäßig sich weiter selber aufzufressen. Auch das ist eine Stilfrage. Apple ist von den Werten, die AutoZone erreicht, noch ein bisschen entfernt. Aber gucken wir mal, wo es hingeht. Auf jeden Fall ist es ein wesentlicher Unterschied der Unternehmen, über die wir hier heute sprechen, dass wir bei Amazon eine sehr spezielle Kapitalallokation haben, die auch anders ist als das, was beim nächsten Unternehmen da ist, das ja auch durch hohe Investitionen von sich reden gemacht hat und das nicht erst im Zusammenhang mit KI. Und die Rede ist von Meta, die ja früher Facebook hießen, aber dann kam das Metaverse als Argument, warum man wahnsinnig viel Kohle raushauen muss.
Und ich muss ja, mal dazu fragen, wo ist es denn?
Ja, ich weiß nicht, wo es ist, aber es ist ja virtuell. Also ja, aber es ist ein bisschen ruhiger um das Metaverse geworden und Zuckerberg hat ja dann auch Profitabilität wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Und das hat ja dann auch für diesen immensen Turnaround bei der Aktie gesorgt. Also von 400 ging es runter bis knapp unter $100. Inzwischen rauf auf 500. Und das alles in einer hohen dreistelligen Milliardendimension. Also das war schon ein Hammer-Trade. Du hast ja mehrfach hier auf diese Value-Chance bei Meta hingewiesen. Ich habe ja immer gesagt, ja, das ist alles ganz spannend, aber ich leiste mir den Luxus, in gewisse Unternehmen nicht zu investieren. Und auch wenn ich auf Instagram bin, ich mag Meta einfach nicht. Insofern ist ja die Frage, die ich mir jetzt stelle, nicht, wie gut ist dein Value-Play auf Meta-Plattforms gelaufen? Das sieht man am Chart, sondern bist du denn noch dabei bei der Meta?
Ja, bin ich noch. Ich habe ja auch muss man ja immer dazu sagen, ich habe ja zu einem etwas anderen Zeitpunkt gekauft. Also mir erschien die Aktie, das war ja dieser Tausch quasi von einer Apple-Position in zwei andere und da war eben Meta in der Tat auch eine, die ich dann mit aufgenommen habe. Und der hat eben Ende 2020 stattgefunden. Und vor dem Hintergrund ist es dann eben so, das sah dann im ersten Moment ganz gut aus. Dann gab es wirklich dieses Tal. Ich habe es in der Tat auch nicht verstanden. War dann nicht entspannt und habe Dividenden kassiert, sondern war entspannt und habe mir das Ding dann einfach angeguckt und war verwundert, wie günstig dieser Wert dann in der Tat auf einmal geworden ist mit einem KGV, was ja partiell dann irgendwie im einstelligen Bereich war. Und das hat sich dann eben irgendwann gedreht, so wie es an der Stimmung manchmal, an der Börse dann eben manchmal ist. In dem Moment, als Zuckerberg stärker die von Christian in den Fokus gestellte und damit angesprochene Profitabilität so in den Mittelpunkt gerückt hat, ging die Aktie auf einmal ab und hat dann eben ja das alte Allzeithoch mal ganz charmant pulverisiert und steht jetzt eben bei einem aktuellen KGV, was eben auch schon ordentlich ambitioniert ist von 29 da, und bei einem für 2026 erwarteten Kursgewinnverhältnis von 19. Also da ist eben auch noch ordentliches Gewinnwachstum in the making, könnten wir sagen, bezogen auf das Jahr 26, wo dann 26 US-Dollar erwartet werden, heißt das ein 14-prozentiges Gewinnwachstum ausgehend von den 13,81, die es im Jahr 21 waren. Aber da ist das Gewinnwachstum natürlich auch ein ganzes Stück weit zurückgekommen. In den letzten 10 Jahren, also von 13 bis 23, war Umsatzanstieg 33%, Ergebnis und Gewinn pro Aktienanstieg bei 38%. Naja, und jetzt wechselt es eben auf immer noch zweistellige, aber eben niedrig zweistellige Sätze, 11% und 14%. Aber ansonsten gibt man in der Tat im Moment wieder mehr Geld aus. Das hat jetzt auch bei der Aktie in den jüngeren Tagen nochmal zu spürbaren Reaktionen geführt, wo dann nach der Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen, die jetzt auch schon ein Stück hinter uns liegen, einfach mal so 15% verloren haben, weil Zuckerberg da wiederum gesagt hat, also jetzt ist wieder die Zeit für ein bisschen mehr. Und von daher stellt sich eben schon die Frage, wie geht's da jetzt eigentlich weiter? Und also ich bin ja jetzt selber ganz gespannt, weil wenn ich mir angucke, was im Wall Street Journal so alles drinsteht und dann bei den Schwesterpublikationen Barron's etc., dann ist es eigentlich so, dass ich nicht so richtig sehe, was da jetzt eigentlich alles so bei Meta passiert. Also dieses Metaverse, das siehst du offensichtlich auch nicht so klar vor dir. Jetzt ist es gerade so, dass vor ein paar Tagen erst das Wall Street Journal über eine Partnerschaft von Apple und Meta diskutiert hat, aber die beiden sind ja normalerweise auch nicht so die größten Kumpels, wenn es um Zusammenarbeiten geht. Also von daher habe ich da im Moment ein kleines Problem mit der Visibilität dessen, wo das Unternehmen eigentlich hin will, und bin da im Moment, also wäre da im Moment nicht mehr wirklich besonders bullish. Und boah, könnte auch mal sein, dass man sich bei einem etwas tieferen Einstieg, und dass ich mich bei einem etwas tieferen Einstieg in diese Aktie dann davon trenne. Und wenn das passiert, würde ich die Argumentation dahinter hier sicherlich auch nochmal mit reinbringen, weil es in der Tat schon auch eine etwas größere Position ist. Und ja, da kann es auch mal dazu kommen, dass man das Ganze dreht, insbesondere wenn man sich auch vor Augen führt, dass man jetzt wieder anfängt, ein paar Problemchen zu haben. Also Instagram hat beispielsweise gerade das Problem, dass es offenbar sexuelle Inhalte bei Accounts von 13-Jährigen aussteuert. Meine Reaktion war dann, ich dachte, 13-Jährige können gar keinen Instagram-Account haben, weil die eigentlich erst ab 14 zugelassen sind. Aber vielleicht hat sich da inzwischen auch was geändert. Also da gibt es so ein paar Sachen, die, weil ich ja auch die Punkte, die Christian in den vergangenen Jahren ja auch des Öfteren nicht so sehr gegen ein Investment in Meta, aber gegen das Unternehmen Meta angebracht hat, Teile, wo ich so ein bisschen jetzt sage, so nach dem Motto, diese Aufwertungsfantasie, die ist weitgehend durch, und andere Fantasien kann ich da nicht so richtig rausziehen im Moment. Da ist dann normalerweise das Ende eines Investments erreicht.
Ja, mir fehlt da auch die Fantasie. Dieses Metaverse, wie gesagt, ist nicht transparent für mich. Jetzt wird halt in KI investiert. 26,8 Milliarden Dollar sind investiert worden in den letzten 12 Monaten. Und das ist immerhin noch weniger als die 31 Milliarden im Jahr 2022. Aber es sind halt auch jetzt über ein Drittel vom Cash from Operations. Das ist also durchaus substanziell. Nur, also selbst als Instagram-Nutzer merke ich nicht so richtig, wie das mit der KI da funktionieren soll. Mir fehlt irgendwie auch dieses große strategische Bild. Wo will man hin? Wird Instagram dann so diese Gesamtumgebung, die vielleicht auch dann eine Suchfunktion irgendwann obsolet machen soll? Und auch bei diesen Social Networks, mir fehlt so ein bisschen die Entwicklung. Wir sehen ja, wie sich zum Beispiel so ein Office 360 weiterentwickelt hat, wie Alphabet neue Services drumhaut, was Amazon alles so an Innovationen macht. Und in diesem klassischen Bereich Social Networks muss ich halt echt sagen, ich sehe da keine Innovation. Die haben bei Meta-Plattform dieses Threads lanciert, was ja ein Klon für X beziehungsweise früher Twitter sein soll. Aber ich meine, da werden ja vor allen Dingen Bildchen rumgeschickt und es hat also für mich absolut nicht die Relevanz, die Twitter hat, gerade auch was Medien, Politik und Meinungsbildung angeht. Also da warte ich wirklich auf the next big thing. Insbesondere, weil ich mir auch sage, naja, also ohne Amazon wäre das Leben verdammt schwierig. Ja, ohne Alphabet suchen, weiß ich auch nicht im Internet. Außerdem, uns würde ja YouTube fehlen. Ohne Microsoft, mein Gott, was würde ich ohne Office-Paket machen und das, was da alles so dranhängt. Aber naja, also gäbe es eine Welt ohne Social Media? Ja, also deswegen, ich habe kein Gespür dafür, wo diese... Weiß ich nicht. So negativ würde ich das gar nicht sehen. Aber mir fehlt so das Gespür für die Weiterentwicklung da. Meta transportiert ist zumindest nicht aktiv. Vielleicht kommen sie irgendwann mit dem Riesen-Big Bang. Vielleicht ist auch einfach Social Media so ein Ding, das sich gar nicht mehr großartig verändert. Das läuft die nächsten 10 Jahre so weiter. Na dann herzlichen Glückwunsch. Dann werden die weiterhin hier fette Werbeeinnahmen machen. Wenn irgendwo müssen die Werbegelder ja hin, wenn man Kunden erreichen will. Aber nee, also selbst wenn ich das Unternehmen nicht so furchtbar unsympathisch finden würde und deswegen das für mich total inkonsequent, total subjektiv, aber hey, ist ja mein Geld, ja, für mich als Ausschlusskriterium definiert hätte, ich wüsste jetzt nichts, was so für ein Investment sprechen sollte. Insofern, nö.
Ja, und wenn das ist übrigens auch ein schöner Punkt, mal wieder auf den Kommentarbereich zu verweisen. Ich meine, heute ist ja wirklich eine Sendung, die wir so noch nicht hatten. Also diese Form von Kapitalballung an der Börse haben wir noch nie besprochen. Und umso schöner wäre es, wenn unter diesem Video angeregte und von der Tonalität eigentlich so wie in den letzten Wochen stattfindende Diskussion zu einer Microsoft, zu einer Alphabet, zu einer Amazon und natürlich auch zu einer Meta-Plattforms stattfinden und ihr vielleicht eben auch sagt, was wir in Bezug auf die Zukunftsaussichten und das Metaverse und die LVMH-Artikel, die ich in diesem Metaverse dann zukünftig kaufen werde, nachdem ich mir bei Engel und Völkers natürlich auch meine Standfläche im Metaverse gesichert habe, weil die da irgendwelche, also ich weiß nicht, ob das stimmt, weil die da möglicherweise ein Immobilienmakler sind. Vielleicht gibt es auch einen anderen exklusiven Immobilienmakler aus dem Reich von Berkshire Hathaway. Keine Ahnung, aber wo wir möglicherweise Fantasien oder Möglichkeiten, die es mit diesem Metaverse geben kann, zukünftig komplett unterschätzen, falsch einschätzen, gerne unterhalb dieser Kommentare. Ja. Und jetzt kommen wir zu was relativ Überraschendem. Jetzt haben wir schon knapp, also über 8,5 Billionen US-Dollar haben wir in dieser Ausgabe der 9,5 Billionen US-Dollar Megacaps schon durch. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, was das sechstgrößte Halbleiterunternehmen der Welt ist, was vom Aktienkurs eine sensationelle Entwicklung genommen hat und sich deswegen jetzt auch dazu entschieden hat, die Aktie mit einem Verhältnis von 10-1 einfach mal zu splitten nach gut angekommenen Quartalszahlen. Und dann habe ich mal in der Historie nachgeguckt, wann haben wir eigentlich das erste Mal Broadcom besprochen und wann zum letzten Mal? Und was soll ich sagen? Heute. Wir haben Broadcom bisher noch nie besprochen. Das erste Mal, dass es stattfindet, ist jetzt eben in dieser Ende Juni, in dieser 9,5 Billionen Sendung. Und von daher, Christian, müssen wir mal ganz, ganz vorne anfangen, was dieses Unternehmen eigentlich ist, weil wir es hier in der Tat noch nicht hatten. Wahrscheinlich viele von euch wesentlich länger mit dem Unternehmen dann eben schon vertraut sind, als diese Sendung läuft. Und von daher, wir haben das sechstgrößte Halbleiterunternehmen der Welt, was mittlerweile in verschiedene Softwarebereiche auch expandiert hat und was offenbar 17, das kann sich inzwischen auch schon wieder geändert haben, 17 Kern Halbleiter-Produktlinien aufbereitet und in den letzten Jahren eben um 30% in jedem Jahr beim Umsatz, um 34% beim Ergebnis und um 36% bei der Dividende gewachsen ist, jedes Jahr. Und obwohl, und dann übergebe ich auch an Christian, obwohl die Umsatz- und die Dividendensteigerungsraten in der Erwartungshaltung der Analysten deutlich abnehmen, auf 18,7 beim Umsatz und 14,4 bei der Dividende, bleibt eine Wachstumszahl nahezu unverändert. Und das macht dann schon massiv neugierig. 34,2 wird als Gewinnwachstum im Zeitraum 21 bis 26. Hier haben wir im Übrigen mal wieder ein ungewöhnlich endendes Geschäftsjahr. Hier ist es jetzt mal der Oktober, erwartet 34%. Und das würde, um auch hier ein letztes Mal das 26er KGV mit anzubringen, natürlich das erwartete 26er KGV auf Basis des aktuellen Kurses und des dann zu erreichenden Gewinn pro Aktie ein KGV von 24 bedeuten. Ja, und das alles natürlich in der Branche, die im Moment wirklich so heiß ist wie Frittenfett, Halbleiter, insbesondere mit Chips für den Technologie- und KI-Sektor.
Das ist eben der Nachteil, wenn man da zwei so alte Säcke hat wie uns, ja, die bei Chips immer zunächst mal an irgendwas denken, wo Paprika drauf gestreut ist und dann anschließend frittiert wird, ja. Da entdeckt man solche Aktien sicherlich nicht so früh, wie man sie gerne entdeckt hatte, weil, also ich muss man ja sagen, also wir beide sind ja jetzt nicht so, dass wir sagen, das Thema interessiert uns jetzt. Also ich interessiere mich sicherlich für Sicherheit und interessiere mich für Rüstung oder für Energie. Themen, ja, oder für Luxusthemen, aber nicht für Halbleiter, beziehungsweise da hört es dann relativ bald auch mit dem Verständnis auf und es ist halt nicht mein Circle of Competence und deswegen finde ich es ja so wunderbar, dass es für solche Themen einfach ein ETF gibt. Damit ist man dabei, auch bei Broadcom, die ja entsprechend hoch da gewichtet ist, aber ne, da muss man dann halt davon ausgehen, man erwischt sie nicht so früh in entsprechend hoher Konzentration. Der Vorteil ist auf der anderen Seite aber auch die ganzen Luschen, die auf dem Weg geblieben sind, während diese Aktie brutal gestiegen ist. Naja, die hat man dann auch vermieden. Ja, wir haben es wieder mal hier mit einem Fab-Free Chip-Designer zu tun. Also die bauen keine eigenen Fabriken. Das sieht man dann auch insbesondere an einer Kennzahl. Und ich muss auch heute da wirklich ein bisschen drauf rumreiten. CapEx, ja, 480 Millionen Dollar. Ja, gemessen an einem Cash from Operations von 18,9 Milliarden Dollar. Also zu vernachlässigen, weil sie eben irgendwo fertigen lassen. Heißt aber nicht, dass sie kein Geld in die Hand nehmen. Sie investieren halt nicht in Sachanlagen, aber in andere Unternehmen, namentlich in eins, das sie sich jetzt gesichert haben. Nämlich sie haben 61 Milliarden Dollar für die Übernahme von VMware ausgegeben. Der eine oder andere kennt diese virtuellen Desktops. Insgesamt ist es halt Infrastruktursoftware, ein Bereich, den sie vorher auch schon im Unternehmen hatten, den sie damit aber stark ausgebaut haben mit der Perspektive, den Kunden eben alles zu liefern, dass sie sich eigene Clouds bauen können. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Da die Aussagen im Earnings Call dazu waren jedenfalls sehr positiv und aktuell für die letzten 12 Monate macht dieses Segment immerhin schon 25% vom Umsatz aus und das wird steigen. Der Rest sind dann halt diese, wie hast du es genannt, 17 Halbleiter Produkte, die du sicherlich gleich von Nummer 1 bis Nummer 17 aus dem FF erklären wirst. Nein, Scherz beiseite. Also an dieser Stelle. Ja, an dieser Stelle muss ich dann einfach sagen, hört es für mich auf. Ich kann daraus keinen Investment Case ableiten, will nur mal, weil wir beim Thema Kapitalallokation waren, auf zwei Themen hinweisen. Das eine, Kapitalallokation, Dividende ist hier sehr angestammt. Seit 12 Jahren wird die Dividende jedes Jahr erhöht, ne? 2018 wurden 7 Dollar gezahlt, die Aktienkurs damals so um die 220 Dollar. Das waren damals immerhin 3% Rendite und für einen Halbleiterhersteller sehr, sehr ordentlich. Das heißt, wer das damals als Trigger genutzt hat, ja, der kann sich freuen, weil er eben damit auch dann, ähnlich wie das mir bei Novo Nordisk gelungen ist, über die Dividendenbande eine sehr wachstumsstarke Aktie, die auch entsprechend im Kurs nachgelegt hat, dann ins Depot bekommen hat. Aktuell ja, trotz 16% Steigerung in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt, nur 1,26% Rendite, klar. Aber Dividende gehört hier dazu. Das ist eine zum Thema Kapitalallokation. Das andere zur Kapitalallokation, das ist untypisch für Technologiefirmen. Wir haben bei Microsoft darüber gesprochen, dass die jetzt so das ganz gut ausgeglichen haben, Fremd- und Eigenkapital. Eine Alphabet und eine Meta, die machen tatsächlich jedes Jahr momentan Milliarden mit ihren Zinsanlagen, weil sie nämlich mehr Cash und Cash-Äquivalente haben als langfristige Schulden. Und generell wissen wir, naja, ein großer Vorteil im Technologiebereich sind die sauberen Bilanzen, die finanzielle Freiheit der Unternehmen. Genau das ist bei Broadcom nicht, beziehungsweise nicht mehr der Fall. Denn durch diese Transaktion mit VMware haben wir hier Long-Term Debt, also langfristige Schulden von 71 Milliarden Dollar. Ja, damit ist auch der der Handlungsspielraum, was jetzt weitere Übernahmen angeht, vielleicht erstmal so ein bisschen eingeschränkt. Da muss jetzt das EBITDA deutlich gesteigert werden, aber trotzdem keine Warnlampe, sondern nur ein Hinweis, denn genau davon geht man ja aus, dass eben dieses EBITDA von aktuell um die 20 Milliarden Dollar in den nächsten 3 Jahren bis 40,8 Milliarden Dollar verdoppelt werden kann. Das sollte dann aber auch passieren, wenn man dann entsprechend wieder weiter extern wachsen will. Ob man es muss, keine Ahnung, ob der technologische Vorsprung, den man vor Nvidia hat, auch wenn man immer sagt, naja, also wir sind ja eigentlich nicht direkt Wettbewerber, sondern nur dabei, aber ich sage mir, naja, das Geld in dem Bereich kann auch immer nur einmal ausgegeben werden, mag ich nicht einschätzen, aber auch ich freue mich, dass dieses Unternehmen dabei ist im FunEgg. Andere würden sich freuen, wahrscheinlich, sie hätten es nie verkauft, denn Broadcom hat ja noch keine allzu lange Börsengeschichte. Ja, die sind erst notiert seit 2009 und
geiles Timing übrigens.
Ja, sehr geiles Timing und das Timing war von Silver Lake und KKR, also von Private Equity. Die haben nämlich mal die Sparte Avago Technologies von Hewlett Packard, später Agilent, aufgekauft und aufgemöbelt und dann an die Börse genommen. Und Avago Technologies erklärt auch noch das Börsenkürzel, was Broadcom heute hat. Nach wie vor ist das nämlich Avgo, weil man später eine Firma namens Broadcom übernommen hat und dann deren Namen geschluckt hat. Aber eine riesige Erfolgsstory, die ihren Ursprung mal bei Hewlett Packard und dann tatsächlich im viel gescholtenen Private Equity Bereich hat. Also Private Equity hat eine ganz, ganz weite Spanne von Unternehmen, die wirklich verloddern, die ausgesogen werden, bis hin zu großartigen Firmen, die durch Private Equity erst erweckt werden und gebaut werden. Und hier haben wir es definitiv mit der letzteren Sorte zu tun.
Wobei man auch dazu sagen kann, weißt du noch, in welcher Situation die Broadcom damals an die Börse, wie du ja ganz gerne mal so sagst, so ausgebrochen wurde von KKR? Weil man könnte ja auch die Vermutung haben, in dieser Zeit gab es schon auch so einen gewissen Refinanzierungs- und Finanzierungsnotstand so im Bereich 2009, Ende 2009, so dass es auch sein könnte, dass die Motivation von KKR vielleicht nicht so sehr die Anleger waren, als mehr die Sicherstellung der eigenen Refinanzierung.
Die Motivation einer KKR sind grundsätzlich A, die Anleger in deren Fonds und B, die eigene Brieftasche. Damals war es ja noch, glaube ich, eine Partnership, also derer, die dieses Fondsgeschäft betreiben. Also das hat sich bis heute nicht geändert. Ja, die bringen ja nicht eine Firma an die Börse, weil sie sagen, ach, wir wollen der Börse mal was Gutes tun, sondern irgendwann ist Private Equity der Meinung, dass der Großteil der Wachstumskurve hinter ihnen liegt. Und also ich meine,
das war halt mit Blick auf die Entscheidung.
Ja, mit Blick auf den Chart, man weiß es nicht. Aber es heißt ja auch, es sind ja erhebliche Investitionen dann auch getätigt worden. Und du hast ja unter Umständen in einem solchen Private Equity Fonds dann auch nicht die Mittel, diese Anschlussinvestitionen zu tätigen. Beziehungsweise irgendwann muss ein solcher Fonds ja auch geschlossen werden. Private Equity ist eine Begleitung auf Zeit. Und insofern wollen wir jetzt gar nicht hämisch sagen, so, guck mal hier, KKA, was waren die blöd, das damals zu verkaufen, hätten das mal behalten, hätten sie heute die Weltherrschaft. Nee, sie hätten es dann in dem Stage auch nicht mehr weiterentwickeln können. Irgendwann wollen Fonds auch geschlossen werden. Irgendwann ist das Projekt vorbei. Und ich halte es nach wie vor für ein positives Beispiel.
Ja, was jedenfalls auffällt, also auch wenn man mal ins Jahr 2009 reinguckt und sich eine Marktkapitalisierung und eine Enterprise Value anguckt, ist eben auch da, dass es damals eben noch nicht so war, dass man, also zumindest nicht bei diesem Fall, bei Broadcom war es nicht so, dass man ein mit Schulden überhäuftes Unternehmen an die Börse gebracht hat. Und das Ganze setzte sich dann eben auch noch bis 2012, so 2013, so fort. Erst ab 2014 hat das Unternehmen diese Net Debt aufgebaut. Und das ging im relativ harmlosen, also im Vergleich zur Marktkapitalisierung, im relativ harmlosen Bereich bis 2022 weiter. Erst seitdem haben wir da ein relativ deutliches Auseinanderdriften durch andere Übernahmeaktivitäten. Aber 22 sieht es ja eigentlich noch so mit knapp 30 Milliarden Net Debt und 14,5 Milliarden EBITDA eigentlich ganz vernünftig aus. Aber naja, dann haben wir eben gesehen, was zuletzt so alles passiert ist. Und da hat man dann mal eben richtig Geld ausgegeben.
So, und jetzt wird's eigentlich mal Zeit, einen Strich drunter zu machen. Tobias, 5 Aktien haben wir gehabt. Heute ausnahmsweise mal nicht in alphabetischer Reihenfolge, aber ich glaube, wir können sie uns noch merken. Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Broadcom. Wenn du jetzt 1.000 Euro, 5.000 Euro, weiß der Henker was, investieren müsstest, du musst sie investieren oder du musst sie mir schenken. Vermutlich wirst du sie dann lieber investieren. Welche Aktie wär's?
Alphabet. Also aus den Gründen, die Aktie ist aus meiner Sicht dann schon verhältnismäßig günstig, trotz der gesamten Risikokonstellation, die du und die wir vorhin auch zusammen angesprochen haben, ist es so, dass da noch vieles an Wachstumspotenzialen schlummert, auch im Bereich der Investor-Story sich das eine oder andere eigentlich noch darstellt. Und von daher wäre es bei mir, wenn ich 1.000 Euro, Dollar, was auch immer ausgeben müsste, wäre es die Alphabet. Wobei ich da sage, meine Alphabet-Position ist genügend und von daher würde ich da im Moment auch bei den 5 Aktien, so wie wir sie hier besprochen haben, muss ich nicht tätig werden, weil in drei davon bin ich investiert. Und bei Broadcom habe ich Annäherungsprobleme beim Thema. Und bei Microsoft ist es eben, das ist ein sehr angesprochener Preis. Aber die Frage gebe ich natürlich direkt volley zurück an die Friedrichstraße. Was ist denn, wenn du jetzt 1.000 Euro zu viel hättest, die du ausgeben musst oder die du alternativ auch in Champagnerflaschen investieren könntest? Was würdest du machen?
Also ausgeben, es ging ja nicht ums Ausgeben, es ging ja ums Investieren oder in Champagnerflaschen. Ja, also wahrscheinlich würde ich nach einem Blick in den Kühlschrank mich für den Champagner entscheiden. Wenn es jetzt unbedingt eine Aktie sein soll, das ist furchtbar langweilig jetzt, weil wir da keine Spannung drin haben. In der Tat, Alphabet. Also ich könnte jetzt auch mit einer Microsoft gut leben, ja. Also bevor ich gar nichts damit mache, warum nicht auch eine Microsoft? Das wären meine. Also in dieser Reihenfolge Alphabet und Microsoft. Dahinter käme dann die Amazon, ja, und eine Meta weiterhin für mich nicht diskutabel und eine Broadcom. Dafür gibt's den ETF.
Ja. Und da haben wir so zum Schluss nochmal alle im Überblick. Im Übrigen auch an dieser Stelle, an die von euch, die den Podcast jetzt komplett durchgehört haben und sich über die vielen Zahlen auch gewundert haben, über die vielen auch Bezüge zu den entsprechenden Charts. Wir haben für jede Aktie, wenn verfügbar, einen Chart seit 2008 mit drin. In der Regel in einer logarithmischen Darstellung. Wir haben für jede Aktie einen Unterwasserchart seit 2008, wo man dann eben auch mal sieht, wie krass eigentlich dieses Jahr 22, was ja gar nicht so weit weg ist, aber wo dann eben sich die Unterwassercharts in einer außergewöhnlichen Einigkeit in ihrer Dramatik vereinen und wo wir darüber hinaus auch noch die Charts von Beginn 2020 mit drin haben, also alles ab Corona, volle Kanne mit dabei und last but not least eine komplette Übersicht über die Zahlen der letzten, wenn vorhanden, 15 Jahre an der Börse und last but not least sehen wir eben, wie die Wertentwicklung seit 2020 bei allen fünf Aktien war und da schießt eben eine Broadcom einigermaßen massiv mit einer Verfünffachung den Vogel ab und naja, eine Microsoft hat sich knapp verdreifacht, eine Alphabet ist etwas dahinter mit einer knappen Verzweieinhalbfachung oder mit etwas mehr als einer Verzweieinhalbfachung, die bei Meta genau da liegt, verzweieinhalbfacht und an letzter Stelle seit Anfang 2020, da ist die Amazon. Und wer dazu nochmal die Chancen hören will, der klickt da einfach nochmal hin zurück über die Sprungmarken. Und wer ein bisschen was mehr zu Amazon lesen will, der findet hoffentlich im Kommentarbereich das ein oder andere.
So, das war's aber jetzt. Damit widmen Tobias und ich sich wieder dem, was man dieser Tage eben so macht in Deutschland. Ganz klar, Fußball gucken. Ich bin schon mal froh, dass ich anders als bei der letzten Weltmeisterschaft nicht angedroht habe, wenn Deutschland die Vorrunde übersteht, dann moderiere ich in der Ed Hardy Deutschlandjacke, die ich seit 15 Jahren in meinem Schrank verstecke. Deswegen, nur deswegen, hat Deutschland auch tatsächlich die Vorrunde geschafft. Ansonsten wäre das wieder nichts geworden, weil man euch diesen Anblick ersparen möchte. Wir hoffen, ihr habt Spaß da draußen, so wie die vielen internationalen Gäste, die zu uns kommen, um die EM zu verfolgen. Vielleicht kommt unsere Mannschaft ein bisschen weiter, als wir das momentan orakeln wollen. Auf jeden Fall bleibt gesund, bleibt investiert und bleibt uns gewogen. Tschüss aus Berlin.
Kleiner Nachklatsch, wobei ich natürlich schon gerne sehen würde, dass Christian bei einer siegreichen Gestaltung der Partie gegen wahrscheinlich Spanien zumindest mal kurz die Ed Hardy-Jacke zeigen würde. Aber vielleicht kriege ich ihn da irgendwie von überzeugt. Wir werden sehen.